Ja, ob die Montage immer so gut zu uns sind, das ist so eine Frage. Und die gilt es natürlich hier im Espresso-Plausch zu erörtern mit Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen, erstmal die wichtigste Frage, geht es Ihnen gut?
Ja, ich habe gerade mal hier noch sitzend auf Sie wartend auf Ihren Anruf mal geschaut, ob mein Impfstatus alles richtig ist. Ich bin geboostert. Es steht sogar wirklich im Handy drin. Insofern, wenn man in die Stadt geht, muss man das im Auge haben. Aber es haben einen sehr schönen Montagmorgen genommen. Also die Beatles mit In My Life ist halt eins der großen Songs von John Lennon. Und Mamas und die Papas, die haben wirklich miteinander auch mal was zu tun gehabt. Als die Beatles ihr legendäres Album Sgt. Pepper fertig hatten in der Nacht, ist Paul McCartney mit den frischen Bändern quer durch London gefahren. Mamas und die Papas waren gerade in der Stadt, ist zu Mama Kess ins Hotel, haben alle Fenster aufgerissen, haben die Boxen hingestellt, damals waren es natürlich für heutige Verhältnisse kleine Boxen, und haben dann das ganze Viertel mit dem neuen Sgt. Pepper terrorisiert. Und die Menschen, die das erlebt haben in ihrem Schlaf, die erinnern sich heute noch daran.
Und ich glaube, die werden damals alles eine Wunderung aus Respekt und Neid gehabt haben, die anderen Bands. Ja, so Mama Kass hat schon gedacht, mein Gott, warum kriegen wir so ein Album nicht hin? Aber
Ja, ich meine, es gab immer die Nummer eins. Das ist immer so im Leben. Und das waren nun mal die Beatles damals, auch mit der Kreativität vor allem. Ich meine, man kann Geschmacksfragen sind immer wichtig. Es gibt Stones-Fans, es gibt Fans von den Beach Boys, es gibt Bob Dylan-Fans natürlich. Aber wenn es um die Kreativität geht, war das schon eine tolle Truppe, gar keine Frage. Und jetzt der Film, der neue von Peter Jackson, ist ja auch eine spannende Geschichte. Wie ist das überhaupt entstanden? Nun hat man die Möglichkeit, mal da reinzuschauen. Aber wir verplappern uns.
Wir verplappern uns, deswegen ist aber auch ein Plausch. Und jetzt kommen wir, man kann eigentlich gar keine Überleitung machen von den Beatles zu Corona. Es geht nicht von B zu C, vielleicht kann man es so noch machen. Und denn es gibt ja in Sachen Corona einiges zu besprechen. Thüringen hat aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 1013. Das ist sozusagen unter den 16 Bundesländern der zweitschlechteste Wert. Nur Sachsen ist noch schlechter. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, wir können ja nur einschätzen, woran liegt's? Ist die Skepsis hier immer noch zu groß? Weil Impfstoff ist ja genügend vorhanden und jeder kann sie impfen lassen. Ich wurde jetzt auch geimpft, geboostert.
Ja, ich finde es immer sehr gut. Sie sind ja in der Pflege tätig, dass Sie erstmal nicht dazu beitragen, dass das Schreckliche vor allem in den Altersheimen passiert. Wir haben ja wieder neue Zahlen auch aus Thüringen, dass weit über 200 Menschen jetzt aus der kürzesten Zeit in den Heimen gestorben sind. Menschen, die sich nicht haben aufgrund von schlechter Beratung höchstwahrscheinlich der Verwandten nicht impfen lassen, und die Verwandten kommen noch dazu, die nicht geimpft sind. Das heißt, es ist ein schrecklicher Vorgang da draußen. Die Leute verfahren grausam dafür an dieser Stelle, ohne jetzt nachzudenken, welche Folgen das hat. Ja, Thüringen hat die Tausender-Marke geknackt. Das ist trauriger Rekord mit Sachsen. Und was Sie vielleicht jetzt nicht sofort hinter der Zahl gesehen haben, die Dynamik der Entwicklung ist in Thüringen am größten von ganz Deutschland. Das heißt also, bei uns nehmen die Zahlen der Erkranken und infolgedessen auch der Toten viel schneller zu selbst als in Sachsen. Dort gehen sie langsam, werden sie, sagen wir, es kommt zum Stagnieren, während in Bayern sie sogar zurückgehen. Das heißt also, wir haben es hier doch mit einer speziellen Lage zu tun. Darüber haben wir uns immer wieder unterhalten. Das ist ja die vierte Welle. Wir können ja fast die Sendung aus der dritten Welle 1:1 übernehmen. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen im Windschatten, als so viel geredet worden ist über Sachsen und Bayern, im Windschatten gesegelt und dachten, wir können da durchrutschen und können immer mal eine Woche später, 14 Tage später eine Maßnahme beschließen. Also wir sind nie vor die Welle gekommen in Thüringen, und das setzt sich jetzt hier fort, also eine ziemlich unentschlossene Haltung. Sie sehen ja auch bei diesen Demonstrationen in relativ kleinen Städten kommen sogar viele Leute zusammen. Das wird alles nicht unterbunden. Also wenn wir so weitermachen, sind wir wie bei der dritten Welle dann wochenlang auch noch am schlimmsten betroffen. Und wie gesagt, in Thüringen ist das nicht nur eine statistische Zahl. In Thüringen wird gestorben, und wir sind ja irgendwo auf dem Stand von Brasilien ungefähr. Das ist für Deutschland nicht typisch. Und insofern sage ich mal, die Analyse dessen, warum die Thüringer, die Sachsen und ein Teil Bayerns so anfällig dafür ist, ja, darüber können wir lange reden. Aber das können wir hinterher machen. Wir müssen im Augenblick erstmal dafür sorgen, dass das ausbleibt. Und ich glaube, das Unterbinden von unsinnigen Demonstrationen, wo auch Kinder mitgeführt werden, die ja auch nicht geimpft sind, das ist ja wirklich kriminell im Prinzip. Und wenn es kriminell ist, muss dann natürlich Innenminister, Polizei da auch vorgehen.
da konsequenter vorgehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Impfgegner trotzdem sich impfen lassen, weil jetzt nun eine Impfpflicht kommen soll. Die Frage ist, wie sie genau ausgestaltet wird. Es soll wohl ab März erstmal für bestimmte Berufsgruppen wie für die Pflege eine Impfpflicht geben. Da dachte ich immer, das sei eigentlich selbstverständlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich dazu verpflichtet bin, als jemand, der in der Pflege arbeitet. Aber höchstwahrscheinlich kommt auch die allgemeine Impfpflicht. Das ist doch schon ein erstes Instrument, was aber vielleicht auch schon ein Jahr früher hätte kommen können.
Das ist völlig richtig, aber wir haben in dieser Pandemie ein altes Gespräch wieder aufnehmen müssen. Die Menschen brauchen die Katastrophe offensichtlich, um zu verstehen, was passiert. Das heißt, intellektuell sind sie kaum in der Lage, vor die Welle zu kommen. Das heißt, erst wenn die Zahlen so sind, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, bildnerisch, wenn in Erfurt oder Weimar die Toten auf der Straße liegen, dann sagen sie, ja, es ist irgendwas passiert, es ist ernst, wir müssen etwas tun. Ansonsten gibt es immer Leute, die quatschen, die, sage ich mal, Gründe finden, warum sie sich nicht der Sache stellen sollen. Ich war jetzt beim Boostern im Krankenhaus, musste quer durch die ganze Stadt. Das war früh morgens im Dunkeln, die Leute standen da, einige murrten, einige nicht. Okay, ich glaube, es gibt viele da draußen, Jüngere vor allem, für die ist das alles zu kompliziert. Sie können sich nicht entscheiden, das können sie im Leben grundsätzlich nicht. Das heißt, sie schieben die Entscheidung immer vor sich her. So machen oder so machen, das liegt ihnen nicht. Da müssen wir einfach rechnen. Es ist nicht so, dass in dieser Welt lauter Menschen sind, die aufs Abenteuer suchen und ständig sozusagen die Herausforderung. Viele Menschen möchten eigentlich gar nicht belämmert werden. Und da ist die Frage, wenn ich an zwei Punkten am anderen Ende der Stadt zwei Impfstellen habe, das funktioniert nicht. Junge Leute haben auch keinen Hausarzt in der Regel, weil sie sowas gar nicht für nötig halten, weil sie meinen, sie sind ohnehin unverwundbar und nicht sozusagen risikobehaftet. Insofern sage ich mal, wir haben jetzt mal vor dem Beginn der Adventszeit über die Weihnachtsmärkte viel diskutiert. Thüringen hat sich da ja wirklich auf kuriose Weise hervorgetan. Eröffnen, dann wieder doch zumachen, dann klagen und so weiter. Anstatt diesen Domplatz freizuräumen, für ein großes Zelt, beim Weinfest kriegen wir das ja auch hin, und 20 Eingänge zu machen, und jeder, der in der Stadt ist, ist in der Lage, geimpft zu werden. Und was für Thüringen überhaupt in Frage käme und wichtig wäre, man muss im Prinzip alle Leute anschreiben. Man muss alle anschreiben, das haben wir in Südeuropa gesehen, dort, wo das ordentlich organisiert worden ist, in Spanien oder Portugal, hat das auch funktioniert, dann ist die Impfbereitschaft auch hochgegangen. Denn die Entscheidung wurde den Leuten abgenommen, also er hat ihnen ein Angebot gemacht, und da mussten sie noch entscheiden, gehen sie hin, gehen sie nicht hin. Sie mussten nicht aktiv werden. Und dieser Zustand ist bei dem letzten Drittel der Leute offensichtlich sehr weit verbreitet. Da rede ich jetzt nicht von den ganz radikalen Verweigern. Die wird man nicht kriegen, die wird man dann höchstwahrscheinlich mit Bußgeldern belegen müssen, wenn die allgemeine Impfpflicht kommt. Aber das Ganze ist jetzt sogar noch steuerbar. Man muss es nur wollen, man muss den Ärger auf sich nehmen und das dann tun.
Dr. Cornelia Beetsch von der Cosmo-Studie hat ja auch gesagt, ein weiteres Mittel wäre, neben Anschreiben zum Beispiel eher umgedreht zu sagen, dass wenn Nicht-Geimpfte weiter nicht geimpft bleiben wollen, dass sie dafür auch eine Bescheinigung brauchen. Und dann ist dann der Effekt so, naja, wenn ich da so einen Aufwand habe, extra die Bescheinigung zu holen, kann ich mich auch gleich impfen lassen.
Das sind wirklich auch Methoden, die kann man anwenden. Ich bin ja auch in der Diskussion, es ist ein anderes Thema, aber mindestens genauso wichtig für die Gesellschaft, wenn es um die Organspende geht. Ist ja in Deutschland,
da ist es so, genau, ja,
immer wieder in die falsche Richtung diskutiert worden. Auch unter dem Einfluss zum Beispiel der beiden Koalitionäre FDP und Grüne. Das heißt, das ist für die Regierung auch bemerkenswert. Wir müssen uns ja auch darüber unterhalten. Was wächst da eigentlich zusammen oder was soll da zusammenwachsen? Die haben verhindert, dass man eine Umkehr der Beweispflicht sozusagen vornahm. Jeder ist Organspender, und wenn du nicht das nicht sein willst, musst du aktiv werden und das sperren sozusagen. Das wäre die vernünftige Variante, würde vielen, vielen Menschen, die sonst unentschlossen sind, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen, die vielleicht auch gar nicht die geistige Potenzial haben, um das zu verstehen, wie wichtig das ist eigentlich, wäre für ihn die Verantwortung abgenommen. Und sie wären froh darüber, ja, das ist eben halt so und das nehmen wir mit. Und genau diese Umkehr wäre, glaube ich, auch in dieser Pandemie nach wie vor wichtig. Da ist die Impfpflicht eine Variante. Aber wir müssen ja auch noch versuchen, jetzt sozusagen die nächsten Wochen und Monate über die Runden zu kommen. Und da, glaube ich, wird es nicht reichen, wenn Thüringen weiterhin schaut, was Sachsen macht, schaut, was Bayern macht und schaut, wie es irgendwie unauffällig durch diese ganze Zeit kommt. Wir sind auffällig. Wir haben die stärkste Dynamik bei allen negativen sozusagen Tendenzen dieser Pandemie in Thüringen. Und insofern müssen wir sehen, also diese Regierung ist im Augenblick saft- und kraftlos. Die Opposition ist ja ein völliger Ausfall. Ich muss sagen, AfD ist menschenverachtend, was die machen, und die FDP ist nicht viel besser hier in Thüringen. Das heißt also, an dieser Stelle sind wir ziemlich gottverlassen.
Die FDP bundesweit, die wird jetzt ja nur eine größere Rolle spielen, die wird ja Teil der neuen Bundesregierung werden. Und zuletzt hat sie aber, wenn man so möchte, auch eine kleine Niederlage kassiert, denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die sogenannte Corona-Notbremse verfassungskonform war. Viele FDP-Mitglieder haben sich da immer kritisch geäußert. Jetzt müssen sie ein bisschen zurückrudern, ne? Also dann
ja,
doch.
Ja, nicht nur die Mitglieder. Den Mitgliedern sei ja vieles verziehen, aber es ist ja die
Wolfgang Kubicki zum Beispiel
Der Justizminister, der hat ja als Wortführer das sozusagen vorgetragen in Karlsruhe und die haben eine richtige 1 auf die 12 bekommen, wie man in Erfurt sagt. Das ist richtig so. Und das Dilemma dieser neuen Koalition, Sie wissen ja, ich war bis zuletzt skeptisch, dass dieser Lindner in der Lage ist, sozusagen seiner eigenen Klientel und der Welt zu verkaufen, dass es für die FDP günstiger ist, mit den Grünen zusammen zu regieren und mit der SPD als mit der CDU von Frau Merkel. Das heißt, das ist schon absurd genug, ja, dieser Vorgang. Aber nun ist es da drin, zweites Mal nein, konnte er nicht sagen, also muss er jetzt dabei sein. Und das Dilemma dieser Regierung ist, die wird ja offensichtlich diese Woche vereidigt und am Mittwoch soll Scholz Kanzler werden, der sicherlich als eine Art Leitvariante von Angela Merkel auch von den meisten Deutschen doch durchaus mit Sympathie gesehen wird, weil er nicht so aufgeregt ist und nicht so viel am Tag sozusagen heiße Luft produziert wie viele andere. Aber das Dilemma ist, dass sowohl die Grünen als auch die FDP sehr ideologiegesteuert sind. In einer Zeit, wo du Ideologie nicht brauchst, das hat der Merkel auch in ihrer Regenzzeit gezeigt. Man muss sehr pragmatisch, sehr schnell entscheiden können, ohne darauf zu achten, was denn die einzelnen Flügel in so einer Partei da zu verkünden haben. Das ist eigentlich das Geheimnis im Augenblick. Und da ist nur die SPD in der Lage. Scholz ist so ein Mann, der hat es auch in der Großen Koalition gemacht, während bei den Grünen und auch bei der FDP viele ideologiegetragene Leute da vorne mit rumspringen. Und das macht die Entwicklung kompliziert. Das heißt, da ist schnell eine Situation da, dass die sich verbeißen.
Also wir können jetzt, um das mal zusammenzufassen, Herr Lochthofen, nicht allzu viel von der neuen Regierung, von der Ampel erwarten?
Ich bin erstmal jemand, der meistens sagt, okay, die halten durch. Selbst in Thüringen ist ja mit einer Stimme mehr sehr lange das Ganze durchgehalten worden. Das Regieren macht ja dann auch Spaß und hält zusammen. Aber ich will nur sagen, einfach, es kommen ungleiche Partner zueinander. Die FDP und auch die Grünen sind sozusagen an dieser Stelle mit einem Manko versehen, was man ja auch gleich bei der ersten Entscheidung, die Regierung war ja noch gar nicht gebildet und die Koalition stand ja noch gar nicht. Und als es um die Pandemie ging, hat man Entscheidungen getroffen unter dem Einfluss der FDP, die rein ideologisch waren. Und jetzt kam das Gericht und hat gesagt, Unsinn. Natürlich in so einer schweren Lage muss der Staat auch handeln können. Sodass die Herrschaften schon ein Gesetz, das sie beschlossen haben, innerhalb weniger Tage korrigieren mussten und jetzt noch einmal korrigieren müssen. Und nicht, weil in der Gesellschaft die Einsicht fehlt, das Vernünftige zu tun, sondern weil Ideologen, in dem Fall bei der FDP, am Ruder sind, die versuchen natürlich die Welt sich zurechtzubiegen an dieser Stelle. Die Frage natürlich der Freiheit ist immer wichtig, aber wenn die Menschen sterben und Deutschland ist weit davon entfernt, sozusagen die Pandemie besonders gut gehandelt zu haben, zumindest diese zweite Phase läuft sehr, sehr schwer hier. An dieser Stelle muss man sagen, ist Ideologie falsch am Platz. Insofern sage ich mal, es ist ein Problem, in das wir hineinschlittern. Das heißt, die Regierung hat schon gleich am Anfang eine Delle bekommen.
Schauen wir mal, ob sie aus der Delle rauskommt. Am Donnerstagabend, wir blicken nochmal ganz kurz zurück. Haben Sie da Fernsehen geschaut, so gegen 19:30 und den Zapfenstreich verfolgt von Angela Merkel?
Ich bin nicht so fürs Militärische, wenn Sie unser Gespräch über die Jahre kennen. Ich hätte einen kleinen Augenblick überlegt, was hätte man an dieser Stelle an Musik machen können. Die Wahl von Angela Merkel war schon interessant, also mit Roten Rosen, einem kirchlichen Lied. Und ich würde sagen, du hast den Farbfilm vergessen, wäre ich nicht draufgekommen. Ich bin ja in der gleichen Zeit jung gewesen wie Sie, in den 70er Jahren. Klar nahm man so einen DDR-Schlager zur Kenntnis und der war ja auch mit Nina Hagen damals auch sehr lustig. Aber das war jetzt nicht meine Welt. Insofern hätte ich mir vorstellen können, Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind. Das hätte mir an der Stelle vielleicht noch ein bisschen besser gefallen. Wäre für die Bundeswehr vielleicht nicht ganz so einfach zu spielen.
Und vielleicht auch ein Song von Bob Dylan, so Blowing in the Wind oder so.
Ja, selbstverständlich, das wäre das Nächste. Aber man muss ja sehen, das ist in Deutschland. Irgendwie muss man ja versuchen, auch ein deutsches Lied gut irgendwie unterzubringen. Und da ist, glaube ich, Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind, schon ein guter Song, der natürlich an das erinnert, was wir heute als Problem haben. Sie haben ja vielleicht heute Morgen die Nachrichten gehört. Das schwedische SIPRI-Institut, das sich ja mit Rüstungsfragen seit den 60er Jahren beschäftigt und eigentlich eine Autorität auf dem Gebiet ist, hat ja nun die Zahlen zusammengezählt und festgestellt, dass in der Corona-Periode, wo alle Volkswirtschaften Schwierigkeiten hatten, Minuswachstum hatten, also praktisch abgefallen sind, wo es große Schwierigkeiten gibt, überhaupt die Maßnahmen, die da beschlossen wurden, zu finanzieren. Es gibt einen einzigen Bereich, der zugelegt hat.
Die Rüstung. Das wollte ich gerade fragen,
das heißt,
welcher Bereich?
Die Verkäufer von Waffen haben zugelegt. In dieser Welt, die von Waffen so schändlich sozusagen behandelt wird. Also insofern sage ich mal, es gibt viel Luft auch für einen Klimakampf. Es gibt jede Menge Geld, man muss es nur an der richtigen Stelle nehmen.
Das macht sich gerade hoffnungsvoll. Wir halten mal fest, um von Angela Merkel, da können wir jetzt dann auch, müsste man irgendwann in Ruhe mal Bilanz ziehen, was bleibt. Auf jeden Fall steht fest, dass sie elegant aus dem Amt ausgeschieden ist, freiwillig vor allen Dingen. Was man jetzt, wenn man ins Nachbarland Österreich schaut, bei Sebastian Kurz jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Er ist ja schon im Oktober als Bundeskanzler zurückgetreten. Jetzt zieht er sich von allen Ämtern zurück und auch der Nachfolger von ihm, Alexander Schallenberg, ist inzwischen auch zurückgetreten. Was ist da in unserem Nachbarland los und wäre sowas hier auch vorstellbar?
Naja, es gab ja auch in Deutschland viele Stimmen, dass das hier zu langweilig ist und Frau Merkel zu pragmatisch das Ganze regiert hat. Ich glaube, zu einer objektiven Betrachtung hier in Deutschland ist man im Augenblick nicht wirklich fähig, vor allem in Ostdeutschland nicht. Also da spielen Emotionen und falsche Erwartungen und vieles eine Rolle. Ich glaube, wenn man ins Ausland schaut, gibt es sofort klare Analyse. Merkel hat Europa und natürlich auch insgesamt der Weltgemeinschaft gut getan und Obama hat ja das Beste gesprochen, als er sich verabschiedet und sagte, unsere letzte Hoffnung ist Frau Merkel. So, dann gab es dieses Gegenentwurf in Österreich, der neue konservative, smart, nach außen hin toller Verkäufer. Dann kam natürlich zu Recht auch der Begriff auf, dass er also ein Marketingpolitiker ist, wie Verkauf von Coca-Cola oder von was anderem. Das heißt also, er betreibt Politik wie ein Geschäft im weitesten Sinne. Und die Folgen dessen sehen wir. Ich glaube, man kann von Frau Merkel hier in diesem Land auch die ärgsten Kritiker sagen, was sie wollen. Korrupt ist sie nicht. Das ist der Unterschied zu Basti. In Wien offensichtlich ist die Sache so heiß, dass er jetzt auf kurzem Wege den Plan, möglicherweise als Schattenkanzler weiterhin im Hintergrund die Fäden zu ziehen, aufgegeben hat und die Befürchtung haben muss, dass wegen Korruption, und das ist an dieser Stelle als Kanzler natürlich eine besondere Lage, er sozusagen doch an die Wand gedrückt wird und dass die Beweislage doch ziemlich klar ist an dieser Stelle. Und insofern, sage ich mal, verstehe ich diesen Rücktritt nicht jetzt als große taktische Variante, sondern als halbes Eingeständnis dessen, es kommt auf uns etwas zu und Österreich hat noch nicht die letzte Erschütterung erlebt. Und insofern glaube ich, Deutschland ist auch in der neuen Situation, da kommen wir von Merkel über Sebastian Kurz auf Scholz, durchaus gut beraten, jemanden zu haben, der uneitel ist, der manchmal langweilig ist, der beim nächsten Mal lange braucht, um sich irgendwas zu überlegen, aber zumindest nicht sprunghaft, nicht korrupt und nicht im Verdacht, auch nur ein bisschen so zu sein wie Trump oder wie Kurz.
Das nicht, aber es gab ja trotzdem auch Untersuchungsausschüsse, ich sage nur Wirecard und Comex, wo Olaf Scholz ja trotzdem aussagen musste und gesagt hat, er kann sich da nicht an irgendwelche Treffen erinnern und so. Also da war ja trotzdem was. Und auch der G20-Gipfel in Hamburg, da wollen wir auch nicht drüber reden.
Ja, also. wenn Sie über Jahrzehnte Politik machen, dann kommen Sie immer wieder in Situationen, Entscheidungen treffen zu müssen, vor allem auf regionaler Ebene, wo Sie hinterher 10 Jahre später eingeholt werden, weil Sie im vollen Bewusstsein dessen, wenn wir das jetzt so fallen lassen, dann geht hier alles den Bach runter, eine Entscheidung treffen, die sich tatsächlich später als eine eindeutig falsche erweist. Aber die Betrachtung stellen ja Menschen ab, an die selbst kein Risiko übernehmen. Und an dieser Stelle, sage ich mal, es ist schon nicht ganz einfach, ein Land zu regieren. Wir sehen es ja im Augenblick interessanterweise. Der Bund hat ja einen Teil der Dinge, die unter Angela Merkel in der Pandemie entschieden worden sind, in der Zentrale in Berlin auf die Länder runterdelegiert. Einige Länder fanden das toll, andere haben da schon ein langes Gesicht gemacht und jetzt besonders lange haben die Sachsen, die Thüringer und die Bayern, weil bei uns die Lage besonders schlecht ist und man muss unpopuläre Entscheidungen treffen. Man muss die Versammlungen unterbinden, man muss das machen, man muss dieses hier machen. Und das ist natürlich sehr schön bequem gewesen in den ersten drei Wellen, dass das Angela Merkel gemacht hat. Das wurde zentral, irgendwann platzte ihr der Kragen, dann sagte sie, wir entscheiden das jetzt so, 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 bundesweit, Punkt. So. Jetzt ist das auf die Landesebene delegiert und jetzt haben natürlich die Länderchefs Angst einfach, bei der nächsten Wahl für diese Entscheidung abgewählt zu werden.
Aber ist es nicht traurig? Ich erwarte doch ganz naiv von einem Politiker, von einer Politikerin, dass die Entscheidung trifft, auch unpopulärer. Eigentlich ist es doch selbstverständlich, aber offenkundig ist es nicht so.
Sie sind natürlich im permanenten Wahlkampf und denken an den nächsten Wahltermin. Und so versucht man sich zu drücken vor den Dingen. Das sehen Sie ja in Thüringen ganz deutlich. Man versucht im Windschatten von den anderen, wenn schon überall die Luft raus ist und alle Empörung sich gelegt hatte über nur eine neue Entscheidung, dann wird sie in Thüringen getroffen, natürlich viel zu spät, wie immer. Ich will nur sagen, der arme Kretschmer da in Sachsen stellt sich zwar da mutig dahin, aber das ist natürlich auch Fahren auf sich. Jeden Tag muss man schlechte Entscheidungen treffen und das finden die Leute da draußen. Die einen nicht gut, weil sie geimpft sind und sagen, jetzt ist mal Schluss, wir müssen doch nicht wegen diesen paar Restlichen da ständig in diese gleiche Situation kommen. Und die auf der anderen Seite empören sich und bekommen ja auch noch Recht, indem sie Gesetz brechen und niemand macht etwas bei diesen Demonstrationen, dass man das alles hier so in diesem Land machen kann. Und der Bayer hat bei Zeiten in den Kreisen über 1000 das Leben runtergefahren und es zeigt sich, die haben jetzt eine negative Dynamik. Das heißt, bei ihnen schrumpft einfach die Anzahl derer, die sich infizieren. Das packt Thüringen nicht. Im Prinzip müssten wir jetzt alle Kreise, die über 1000 sind, und das ist schon mehr als die Hälfte in Thüringen, absolut absperren, das ganze gesellschaftliche Leben nach unten fahren. Da werden ein paar Landräte wieder in Kreis schreien. Die Landrätin schreit ja immer, wenn sie was durchsetzen muss und weil sie natürlich auch an ihre Wiederwahl denken würde. Aber wenn 1500 Leute da durch die Stadt marschieren und Unsinn schreien, da ist sie nicht zu sehen. Ich will nur sagen, also dieses Delegieren von Berlin nach unten ist auch ein taktischer Vorgang dieser neuen Regierung, finde ich nicht gut, weil ich glaube schon, diese Negativnachrichten sind schon national wegzutragen und nicht an Ort und Stelle, weil ich den örtlichen Ministerpräsidenten da nicht viel Mut zutraue.
Herr Lochtrufe, jetzt haben wir uns ein wenig verplaut. Ich mache jetzt einen Vorschlag. Wir wollten eigentlich noch über den Ukraine-Konflikt sprechen, der ja auch gerade wieder anspielt, weil Russland. Das wollte ich jetzt gerade vorschlagen. Es soll ja ein Gespräch. Genau. Das können Sie mit Kollegen Karsten nächste Woche auswerten, wie das Gespräch verlaufen ist zwischen
diese Woche
Putin.
Backen oder was macht der?
Soviel ich weiß, backt der Plätzchen, ja. Grüße, da müsst ihr uns zuhören.
Ich hab's doch geahnt. Ich meine, einige verstehen es doch immer wieder, selbst in Corona, sich das Leben schön zu machen.
Ja, ja. Auf jeden Fall ist er dann rechtzeitig wieder da und Sie werden dann wieder nächste Woche mit ihm sprechen. Und ich bedanke mich erstmal für die Einschätzung. Und wir werden uns auch wieder sprechen.
Ich danke für den Anruf und wünsche Ihnen eine gute Woche.
Dankeschön. Tschüss.